NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Mit Jan Graf. Moin. Und ich begegne jemanden, der in Texas seine Bestimmung gefunden hat, der in Niedersachsen gelernt hat, was wir mit Bäumen in Städten machen und der bei uns in Schleswig-Holstein als Bildhauer jetzt richtig tolle Kunst macht. Der Mann mit der Motorsäge, Matthias Widera. Moin, Matze.
Moin.
Ich treffe dich, weil du bekannt bist für Motorsägenkunst. Du bist der, der aus Holz mit der Motorsäge plastische Gegenstände formt. Menschen, Tiere, Fantasiegestalten. Darf ich dich überhaupt Bildhauer nennen?
Auf jeden Fall. Lieber Bildhauer als Künstler. Ich versuche mich selber, die Bildhauerei ist nun mal ein Handwerksberuf, ein erlernter Handwerksberuf. Ich durfte ihn leider nicht erlernen, ist aber auch nicht schlimm. Und ja, ich habe da meine Bestimmung drin gefunden.
Gut, dann nennen wir dich Bildhauer. Wir müssen darüber sprechen, was du eigentlich tust. Also wirklich Kettensägen-Massaker. Es stinkt nach Zweitakt, es macht Krach, aber aus einem Baumstamm, aus einem Stück Holz entsteht dann etwas. Wie kommt man zu sowas? Und da müssen wir vielleicht nach Texas gucken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in Nordfriesland geboren und bin mit 4,5 aufgrund von, dass mein Vater Berufssoldat ist, nach Texas gezogen. Und bin da das erste Mal mit der Kunst in Kontakt gekommen, dass man aus groben Baumstämmen mit einer groben Säge Skulpturen herstellen kann. Und wir haben damals auch 2 Skulpturen gekauft und haben die mit nach Deutschland gebracht. Und dann war das Thema für mich auch erstmal, naja, ich war klein, ich war Kind. Als wir wieder zurück waren, war ich 10 Jahre alt. War das erstmal durch. Die Bären standen da, war aber ja toll. Aber man wird ja älter und Brennholz brauchten wir dann auch irgendwann. Und dann hat der Papa doch gesagt, ja, du bist alt genug, du kannst es auch mit der Motorsäge schneiden. Das habe ich dann auch getan und dann mit 18 habe ich dann so festgestellt, naja, schneiden können wir das oder vielleicht können wir auch noch irgendwas anderes daraus formen. Kunst war für mich immer irgendwo ein Thema in meinem Leben, aber ich war nie, also ich habe keine Begabung in Malerei oder in Zeichnen konnte ich auch nicht. Aber naja, das erste Herz, was ich damals geschnitzt habe, das sah ganz gut aus.
Du hast ein Herz geschnitzt für deine Mama oder für deine Freundin?
Für meine damalige Freundin. Die Freundin gibt es nicht mehr, das Herz gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr, aber die Kunst ist auf jeden Fall geblieben.
Kunst kommt von Können. Ein bisschen was können muss man. Also man stelle sich mal vor, man hat ein Stück Pappel vor sich und daraus soll jetzt eine Eule werden oder ein Fuchskopf oder was auch immer. Du musst ja dreidimensional denken, stelle ich mir irre schwer vor. Aber gut, ich bin jetzt auch überhaupt kein Augenmensch.
Das ist tatsächlich auch schwer, aber es ist nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Also gerade bei Tieren ist es so, dass man ein Tier immer dazu runterbrechen kann, dass es irgendwie Dreiecke oder Vierecke sind. So, und wenn man dann so einen Stamm vor sich stehen hat und sagt, okay, wir möchten jetzt gerne einen Fuchs schnitzen, dann kann man das erstmal in eine geometrische Form bringen und schneidet das dann auch erstmal ganz einfach geometrisch zweidimensional aus und fängt dann ins Dreidimensionale an zu denken und muss dann schauen, dass man wirklich von zweidimensional ins Dreidimensionale umwechselt und sich dann von vorne nach hinten einmal durcharbeitet.
Sagt Matthias Widera, Holzbildhauer mit der Motorsäge. Ich treffe dich gerade in Oldendorf oder ist hier wahrscheinlich der Lokalstolz so groß, dass du darauf bestehst, dass ich dich in Beekhof treffe? Wobei ist Beekhof überhaupt mehr als der Hof, den ihr hier dann irgendwann gekauft habt?
Ja, tatsächlich. Also Beekhof ist mal ein eigenständiger Ort gewesen, wurde aber dann irgendwann umgemeindet zu der Gemeinde Oldendorf. Das liegt aber auch daran, weil der Beekhof aus, ich glaube, 10 Hausnummern besteht. Und die 10. Hausnummer bin ich.
Die Fahrt hierher war schön. Zuletzt ging es über einen Plattenweg. Wir befinden uns hier in der Elbmarsch im Kreis Steinburg. Sehr idyllisch gelegen. Ich darf erwähnen, dass du aus meiner Perspektive erst 30 bist, hast vor einigen Jahren dann trotzdem aber die weitreichende Entscheidung getroffen, hier gemeinsam mit der älteren Generation, mit deinen Eltern, dieses Anwesen zu erwerben und hier jetzt ein Leben als freischaffender Handwerker und Bildhauer zu führen. Versteh bitte die Frage nicht falsch, aber wie wird man so frühreif? Andere Leute, du bist jetzt 30, sagte ich, andere Leute befinden sich in deinem Alter noch im Studium.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Begonnen hat die Reise im Prinzip 2018. Eigentlich müssen wir nochmal 2 Jahre zurückgehen. 2016 habe ich meine Frau kennengelernt, auf einem Schnitzevent tatsächlich in der Nähe von Frankfurt. Sind dann zusammengekommen, haben aber dann über 2 Jahre lang eine Fernbeziehung geführt, über 400 Kilometer. Und ja, 2018 gab es dann die Möglichkeit, dass ich mit meinen Eltern diesen Hof hier oben kaufe. War zu dem Zeitpunkt noch im Studium und habe aber dann nach dem Studium entschieden, dass ich das nicht weitermachen werde, dass ich nicht in die Arboristik bzw. in die Baumpflege gehe, sondern dass ich mich selbstständig mache und von meiner Kunst leben will.
Arboristik. Ich habe es ja in der Anmoderation zu unserem Klönschnack schon gesagt. Das ist die, ja, was ist das eigentlich? Das ist die Wissenschaft von Bäumen im Urban, also im städtischen Raum. Das hast du in Göttingen studiert. Damit sind wir sozusagen um schlappe 20 Jahre versetzt. Kommiliton, erzähl mal, Arboristik, was ist das und was machst du damit jetzt?
Also grundsätzlich ist es die Schutz und Pflege von städtischem Gehölz. Das ist so die einfachste Erklärung. Noch einfacher kann man sagen, ich bin der Förster für die Stadt. Ist ein hochspannendes Thema, gerade da wir ja auch nur mal im urbanen Bereich über die letzten Jahrzehnte viele Fehler gemacht haben und die Arboristik bzw. die Baumpflege da vieles versucht besser zu machen. Wir haben nun mal einfach Bäume in der Stadt stehen, die eigentlich gar nicht in die Stadt gehören. Und wir haben aber mittlerweile Alternativen und Optionen, die wir nutzen können, um das Ganze zu verbessern. Und es ist natürlich so ein Studium, wenn man sich mit Bäumen so intensiv beschäftigt, hat das natürlich auch was mit dem Holz des Baumes zu tun. Und das hat mir dann schon gerade in den Anfangsjahren, wo die Erfahrung ja dann zum Teil auch noch fehlte, geholfen, mich weiterzuentwickeln, ohne meine Kunst dadurch auch besser zu machen.
Förster bist du jetzt nicht. Du bist passionierter Jäger und vor allen Dingen aber eben Matzes Carvings heißt deine Webseite. Bist du eben Motorsägenschnitzer und das macht auch einen großen Teil deines Einkommens aus. Das heißt also, mit der Arboristik hast du gar nicht mehr so viel zu tun, aber wir halten fest, der Mann liebt und lebt Holz. Und dazu gehört auch, dass du dir ein weiteres Standbein hier aufgebaut hast. Das handfeste Arbeiten mit dem Holz. Du hast ein Sägewerk hier und Leute kommen mit Baumstämmen vorbei.
Ja, genau, richtig. Wir hatten einfach vor ein paar Jahren mal die Situation, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen gucken, dass wir uns noch ein zweites Standbein aufbauen, weil meine Kunst ist natürlich wunderschön, aber man braucht sie nicht.
Das ist Entschuldigung, da muss ich einhaken. Das ist natürlich, ist das wirklich ein förderliches Credo eines Künstlers? Man braucht meine Kunst nicht?
Ich finde, gerade im Geschäftsbereich ist Ehrlichkeit ganz wichtig und das währt nun mal auch am längsten. Ja, das ist einfach so. Und naja, wir hatten dann diesen Punkt erreicht und dann habe ich gesagt, gut, wir kaufen ein Sägewerk, dass wir einfach noch eine andere Sparte haben, auf die wir zurückgreifen können. Schneid Bauholz, arbeite im Lohnschnitt, kann große Stämme verarbeiten. Aber der schöne und tolle positive Seiteneffekt von der ganzen Geschichte ist, dass ich auch durch dieses Sägewerk Projekte umsetzen kann, die ich vorher ohne Sägewerk nicht hätte umsetzen können. Was mich natürlich in meiner Kunst wieder wahnsinnig weiterbringt. Ohne dadurch gibt es halt Möglichkeiten, wie dass ich hier auf meinem Hof einen Hirsch stehen habe mit einem Stockmaß von 1,60 Meter, also eigentlich das größte gemessene roten oder den größt gemessenen Rothirsch, den wir in Schleswig-Holstein haben oder hatten, ich das nachbauen konnte.
Das muss man sich tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen und sich einmal, auch wenn das hier ein reines Hörereignis ist, dieser NDR-Podcast vor dem inneren Auge erstehen lassen. Tatsächlich, der ist total imposant, dieser Hirsch, der da röhrend mit echtem Geweih übrigens, das du auch anschaffen musstest, weil du sagst, das ist dann doch sehr schwer zu carven, zu schnitzen gewesen, an einem Baum steht. Also tolles optisches Ereignis und den hast du dann zusammengefügt aus verschiedenen Holzteilen.
Genau, das ist einfach ein Stamm in der Größe zu bekommen, ist nahezu unmöglich und dann auch mir ist es immer wichtig, dass ich Holz kaufe, was nicht aus kommerziellen Gründen gefällt wurde, sondern was entweder weg musste, weil es krank war oder der Verkehrssicherheit nicht mehr entsprach. Und so ein Stamm in der Größe, das ist einfach astronomisch. Sowas bekommt man nicht. Und das Sägewerk hat mir das einfach ermöglicht, dass ich 6 riesige Kanthölzer schneiden konnte, 60 auf 60 Zentimeter, und die ich dann zusammenkleben konnte, damit ich wirklich dann so einen riesigen Hirsch hier schnitzen kann.
Das schwingt ja die ganze Zeit schon mit. Die Grundierung der Kunst durch echtes Unternehmertum. Du hast eine Wandergeschichte hinter dir, Texas, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, wo ja dann auch deine Ursprünge liegen. Und immer schon hast du darauf geachtet, dass das mit der Kohle auch stimmt. Also du würdest dich selber vermutlich nicht als Traumtänzer bezeichnen.
Nee, absolut nicht. Es ist auch, wenn man mir so auf der Straße begegnet, man würde wahrscheinlich nicht glauben, dass ich Künstler bin, auch wenn ich ja vorhin gesagt habe, dass ich das nicht so bestätige immer. Es ist einfach leider so, dass man in der Kunst wirtschaftlich denken muss, weil jeder von uns hat ja nun mal den Traum, davon seiner Kunst zu leben und seine Träume dadurch zu verwirklichen. Und das funktioniert leider in unserer Gesellschaft oder in unserer heutigen Welt nicht ohne Geld. Ich musste sehr, sehr früh erwachsen werden in meinem Leben. Und für mich war es immer elementar, dass ich irgendwo eine Freiheit habe, egal in welchem Bereich. Und da spielt nun mal leider in unserer Welt Geld eine große Rolle. Und deswegen ist für mich ist einfach so, dass ich wirtschaftlich denken muss und möchte und das auch nur jedem Künstler irgendwo versuche zu vermitteln, dass auch wenn ich natürlich tolle, große Projekte umsetzen möchte, ich ja trotzdem irgendwie meinen Kühlschrank füllen muss. Und dafür muss ich einfach mir entweder ein Standbein aufbauen, was das tut, oder meine Kunst und mich selber so wirtschaftlich verkaufen und mir überlegen, wie ich es mache, dass das auch wirklich funktioniert.
Wir haben es schon gesagt, du bist wahrscheinlich der Einzige in Schleswig-Holstein, der vom, wie nenne ich es eigentlich, Woodcarving, Motorsägen, Holzbildhauerei, na, wir lassen es mal so stehen, lebt hauptberuflich. Nichtsdestotrotz gibt es ja eine große Szene von Leuten, die sowas tun, mit der Motorsäge Skulpturen erschaffen. Und ihr habt regelmäßige Treffen auch so, ne? Was ist das? Was jetzt beschreibt die Szene mal.
Also die Szene ist sehr groß. Also das Ganze ist entstanden so um die 60er Jahre rum in der USA und in Kanada damals. Da waren die Motorsägen dann ja auch schon in Deutschland, aber nicht so in der Verfügbarkeit. Und da haben einfach ja sehr kreative Menschen festgestellt, dass sie damit einfach nicht nur Bäume abschneiden und kleinschneiden können, sondern dass man da auch was draus machen kann. Das waren so die Ursprünge. Und da gibt es tatsächlich auch noch jemanden, der kommt aus dieser Zeit. Das ist mittlerweile ein ganz alter Mann. Ich glaube, der ist auch schon über 100 Jahre alt. Und der ist so ein bisschen so als ja, Vater der Szene ein bisschen bekannt. Dass das Ganze aber so eher so in diesen Mainstream-Bereich ging, war so in den 90ern rum. Also es gibt auch Skulpturen noch damals, 94, mein Geburtsjahr, die man auch immer noch anschauen kann. Das waren so die Grundsteine von dem Ganzen. Und dass das dann in Deutschland etabliert wurde, das ging so in Ende der 90er, Anfang 2000 los. Da waren dann ein paar, hatten dann festgestellt, hey, wir können das auch oder wir machen das auch, haben sich dann organisiert und haben die Szene dann hier in Deutschland aufgebaut. Mittlerweile sind wir wahnsinnig gewachsen. Es gibt wahnsinnig viele junge Künstler. Es gibt aber natürlich auch schon die alten Hasen, die seit 30, 40 Jahren im Geschäft sind. Und natürlich ist es ja wie in jedem Bereich auch irgendwo immer so, dass man sich ja mal messen will. Auch wenn man ja eigentlich sagt, Kunst ist nichts Messbares oder es macht einen Wettkampf in der Kunst, weil ja nun mal Kunst auch viel mit Intuition und Gefühl und Gespür zu tun hat, etwas schwierig gegeneinander zu konkurrieren. Wir haben aber einfach Parameter gefunden, wo wir sagen können, die können wir miteinander vergleichen. Und somit gibt es Wettkämpfe und die gibt es in der ganzen Welt. Ich habe auch an vielen schon teilgenommen. In Amerika habe ich auch schon mal sehr erfolgreich einmal den ersten, einmal den zweiten Platz gemacht. Vor kurzem war ich mit einem Künstlerkollegen und sehr, sehr guten Freund Michael Reichert aus Baden-Württemberg in Kanada. Da bin ich mit ihm rübergeflogen als sein Assistent und da konnten wir eigentlich auf der berühmtesten und renommiertesten Kettensägen-Kunstveranstaltung den ersten Platz machen, haben zusätzlich noch den Carver's Choice gewonnen, also der Carver's Choice, da werden die Schnitzer befragt, welche Skulptur sie am besten finden und den haben wir gewonnen und ich konnte dann auch noch den Rekord im Speedcarving brechen und das sind natürlich so Erlebnisse, die prägen.
Ne? Speedcarving deutet jetzt das Thema Geschwindigkeitsschnitzen an auf Deutsch, das heißt laut ist es und es darf auch immer gerne schnell sein oder wie? Also man vergleiche dich jetzt oder euch, eure Zunft, vergleiche man mal mit der klassischen Holzbildhauerei, wo ich ein vergeistigtes Genius mit Klöppel und Beitel sehe. Das ist ja mit euch nicht ganz zu vergleichen. Bei euch darf es schnell sein.
Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich immer wir machen Hauptskulpturen oder große Skulpturen, in die wir auch viel Zeit investieren. Aber es gibt halt auch das Speedcarving, Schnellschnitzen. Und da heißt es, oder da ist die Aufgabe, innerhalb von 30, 45, 60 oder 1 Stunde 30 eine Skulptur herzustellen.
So, und das ist dann ein Wolf oder ein Adler oder ein Herz für deine 15-jährige Freundin. Das traue ich mir übrigens auch noch gerade zu, ohne jetzt angeben zu wollen. Also es muss ja schon was Dolles dann sein.
Tatsächlich waren das die Anfänge, dass wir darüber sprechen, dass man Eulen, Adler, Bären, Wölfe, Füchse in 30, 45 oder 60 Minuten geschnitzt hat. Mittlerweile gewinnt man damit aber keinen Blumentopf mehr. Ich war jetzt, bin gerade aktuell von den deutschen Speedcarving-Meisterschaften wieder zurückgekommen. Nicht als Teilnehmer, sondern als Juror. Und es ist faszinierend, was mittlerweile möglich ist. Also eines der faszinierendsten Objekte, die da wirklich waren, war ein Flamingo-Paar in circa 1,30 Meter Höhe, zwei Stück, geschnitzt in 60 Minuten. Komplett geschliffen, fix und fertig und so fein und so sauber ausgearbeitet. Es war faszinierend.
Ich habe ja die Bilder nicht gesehen und war nicht vor Ort. Aber deine Beschreibung alleine reicht schon, wenn man sich einen Flamingo vorstellt. Gerade wenn man sich zwei Flamingos vorstellt. Diese langen, sehr feinen Strukturen, also der Hals und natürlich auch die Beine und dann der Schnabel. Da ist ja eigentlich an so einem Flamingo alles fein. Und das mit der Motorsäge. Ich hätte die Sorge, dass ich aus Versehen den Hals durchtrenne dann beim Schnitzen.
Ja, das ist tatsächlich auch, also das war auch so eines der Kriterien oder Punkte, wo ich gesagt habe, das ist faszinierend. Wir können alle sehr, sehr fein arbeiten mit der Motorsäge, aber in der Regel machen wir das nicht unter Zeitdruck. Und mittlerweile ist es aber einfach so, dass die Szene sich so weit entwickelt hat, dass es fantastisch ist, was Künstler in so kurzer Zeit so fein und so filigran schnitzen können.
Schleswig-Holstein-Schnack, das ist der NDR-Podcast, in dem wir interessanten Schleswig-Holsteinern begegnen, die interessante Sachen tun. Wir haben im Klönschnack hier Matze Widerer im Kreis Steinburg in Beckhof, heute Ortsteil von Oldendorf. Begegne ich ihm in seinem Atelier. Ich sehe einen Fuchs, ich sehe einen ganzen Tisch Eulen, ich sehe ein Mufflon. Da haben wir alleine schon mit den gewundenen Hörnern diese Dreidimensionalität, die man ja sehen muss, bevor man an ein Stück Holz rangeht. Also das ist was, was mich als Ohrenmensch wirklich fasziniert. Gleich werden wir, obwohl dieser Podcast ja eigentlich davon lebt, dass er ungeschnitten und roh immer bleibt, werden wir trotzdem einen Schnitt machen, weil ich natürlich noch einmal an das aktuelle Werkstück gehen möchte mit Matthias und wir natürlich einmal die Kettensäge hören wollen. Aber natürlich die Fragen der Fragen. Hast du sowas wie ein Lieblingsmotiv?
Interessante Frage. Also wenn man hier in meiner Galerie mit uns sitzen würde, würde man feststellen, dass hier wahnsinnig viele Eulen stehen. Und viele deuten darauf hin oder sagen dann, naja, das wird ja dann wohl das Lieblingsmotiv sein. Tatsächlich ist das nicht so. Und das sage ich auch ganz ehrlich und ganz hart. Aber Eulen machen den Kühlschrank gut voll.
Da kommt der Unternehmer. Warum gehen Eulen so gut?
Das ist eine sehr interessante Frage, die mir leider nie einer beantworten kann, auch nicht die Kunden, die die Eulen kaufen. Die sagen immer, ja, die sehen ja so süß aus und die sind so schön aus. Aber es gab ja immer wieder mal in den letzten 20 Jahren so Phasen, wo gewisse Tiere besonders berühmt waren. Es war mal der Flamingo, es war mal das Lama, es war mal das Alpaka, es war mal die Giraffe, die dann da auf allen drauf gedruckt wurden und wo es Skulpturen und Figuren für gab. Und genauso war das ja mit der Eule. Das kam irgendwann in Anfang den 2000ern. Und seitdem reißt dieser Trend zu den Eulen aber auch nicht ab. Es muss aber auch irgendwas einfach da sein, was die Eule mit Holz und auch irgendwo mit der Kettensägenkunst verbindet und was die Menschen immer dazu fast verleitet, eine Eule zu kaufen.
Vielleicht kann man nur spekulieren, wenn man in die Zeit deines Geborenwerdens zurückguckt, erste Hälfte der 90er Jahre, dann könnten hier auch noch ein paar Dinosaurier stehen. Ich glaube, die waren da, ich meine mich zu entsinnen, dass die da gerade ganz hot waren.
Das stimmt, da gab es ja auch diese Fernsehsendung, ich weiß gar nicht, wie hieß sie nochmal, Ein Leben vor unserer Zeit. Da waren ja auch Dinosaurier, ganz berühmt, aber das sind so Trends, die kommen immer wieder. Die kommen immer wieder.
Wir warten mal ab, was dann die künftige Mode wird, die ihren Niederschlag in der Kettensägen-Holzbildhauerei findet. Jetzt machen wir den Schnitt, Matze. Jetzt will ich mal sehen, wo du aktuell dabei bist. So, das war der Schnitt. Matze, er guckt noch nach. Noch kein Treibstoff richtig drin. Aber bei was bist du bei?
Ich schnitze aktuell einen Bären, der danach auch in der Galerie sein wird, weil ich ja immer gucke, dass ich da neue Skulpturen drin habe, dass man auch was zeigen kann und was Neues da drin steht, wenn man zweimal hier ist. Und ja, da machen wir jetzt gleich einfach ein bisschen dran weiter.
Bär hat mich ja schon begrüßt. Ich komme über den Plattenweg vorbei an der Koppel, wo Gänse und Krähen drauf waren gerade. War sehr schön. Und dann begrüßt mich, wie gesagt, an der Hofeinfahrt der Bär. Lebensgroß, hübsch anzusehen, hätte ich gerne im Garten stehen. Lass uns mal ganz kurz über Kohle schnacken. Was kostet eigentlich so eine Gestalt? Wir hatten gerade über den Hirsch geschnackt, da sagtest du, na, da kommst du mir nicht unter 15.000 vom Hof. Was kostet so ein Bärchen?
Also das ist natürlich immer wahnsinnig individuell. Man kann aber ganz grob sagen, dass man bei mir eine Holzskulptur bekommt, die handgefertigt ist ab 30 Euro. Das ist eine kleine Eule, ca. 15 cm hoch. Und nach oben gibt es kein Limit. Ne, bei dem Hirsch, das ist natürlich auch, da fließen natürlich viele Faktoren ein, aber jetzt so ein Bären, Lebensgröße, schön breit, so wie er dann auch da steht, das ist dann irgendwo so 5.000, 6.000 Euro muss man dafür anlegen, ja.
Schwierig auf die Preise zu kommen, stelle ich mir vor, denn du kannst ja jetzt nicht, du bist jetzt kein Heizungsinstallateur, der Stunde mal Geld rechnet. Du musst dich ja auch trennen können innerlich von so einem Kunstwerk. Und dann gibt es ja auch so etwas wie einen permanent neu zu taxierenden Markt, denke ich, der die Preise erzeugt.
Absolut. Das ist, es gibt halt nichts Messbares, wo man sagen kann, okay, das ist irgendwo so der Bereich, wo drin ich mich bewege. Das Einzige, was man wirklich machen kann, ist, dass man sagt, okay, das sind meine Ausgaben für eine Stunde, damit ich auch in einer Stunde irgendwo selber noch was übrig habe nach meinen Ausgaben. Und errechnet sich dadurch einen Stundenlohn sozusagen und taxiert dann, okay, wenn ich jetzt gerade einen Auftrag machen soll, wie viele Stunden oder Tage bin ich mit so einer Skulptur beschäftigt? Und dann ist natürlich auch immer noch so ein bisschen so diese Idealität und diese Einzigartigkeit, die man ja auch noch damit reinbringen muss. Preisfindung ist nicht einfach. Man gewinnt natürlich Erfahrung über viele Jahre. Also ich bin jetzt seit über 10 Jahren in der Branche. Aber es passiert mir auch immer wieder selber, dass ich irgendwo stehe und ich gebe einen Preis ab und bin dann bei der Skulptur dran und schnitze und denke mir, ja gut, eigentlich müssten wir jetzt aufhören, weil das war jetzt ungefähr so die Zeit, die du eingerechnet hast. Aber das tut man natürlich nicht.
Ran an den Bären. So, wir nehmen mal die Ohrenschützer ab. Gut, man kann es sicher richtig vorstellen. Hier fliegen die Späne, die abgeschnittenen Schüppchen. Gerade hast du die Pfoten des Bären bearbeitet. Er sieht noch so ein bisschen aus, als hätte er betende Hände. Hast du eine Zeichnung oder lässt du dich leiten von der Magie des Augenblicks?
Ja, es gibt ja so Standardskulpturen. Adler, Eule, Bär, das sind so Standardskulpturen und die macht man natürlich immer wieder und immer wieder. Da braucht man keine Zeichnung mehr für. Da zeichnet man auch nichts mehr auf, weil da schneidet man eh weg, was man aufgezeichnet hat. Da schaut man sich auch nicht mehr so wirklich die Bilder oder Referenzen für an, sondern das hat man im Kopf und das macht man einfach immer wieder. Aber ich habe natürlich auch viele Kunden, die auf mich zukommen und sagen, sie möchten gerne ihren Hund als Porträt haben. Und dann sind natürlich Referenzbilder, Zeichnen, Aufzeichnen essentiell. Ne, da müssen die Proportionen passen und man will ja auch wirklich, dass die Kunden nachher ihren eigenen Hund in der Skulptur wiedersehen können. Und dann ist das ganz wichtig.
Gibt es da auch emotionale Augenblicke? Also ich habe gerade spontane Eingebung, meinen verstorbenen Hund, den ich sehr liebte, nochmal hier neu erstehen zu lassen.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt vor kurzem habe ich Kunden gehabt, ein älteres Ehepaar, die waren hier, die hatte meinen Vater betreut zu dem Zeitpunkt und die hatten auch gesagt, ach so, ihren Hund nochmal schnitzen zu lassen, der auch schon vor vielen, vielen Jahren verstorben ist, das wäre ja toll, sagten aber gleichzeitig dann schon mit, ich glaube über 80, nein, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Wo ich natürlich sage, das ist Quatsch, wo mein Vater damals auch gesagt hat, das ist Quatsch. Aber sie sind dann ja unvollrichteter Dinge vom Hof gefahren. Und dann dauerte es nicht lange und dann bekam ich einen Anruf von der Nichte. Und sie erzählte mir das und ich wusste natürlich auch dann sofort Bescheid. Und sie sagt, das hat ihr fast das Herz gebrochen und hat diesen Hund dann in Auftrag gegeben. Und habe ich den dann auch fertiggestellt und bekam dann auch relativ schnell Resonanz und ein Video, dass diese zwei Menschen sich wirklich so sehr über diesen Hund gefreut haben. Und das ist immer toll. Das ist immer ein schönes Gefühl, dass man weiß, okay, wir machen es ja nun mal nicht nur wegen dem Geld. Natürlich wollen wir von irgendwas leben und wir müssen von irgendwas leben. Und Luft und Liebe reicht da nun mal leider nicht. Aber das sind auch so Momente, die leben wir. Und das ist toll. Und da freut man sich drüber. Und das ist ein richtig schönes Gefühl.
Matze Widera im Schleswig-Holstein-Schnack im NDR-Podcast. Schön, dass ich dich besuchen darf. Wie geht die Reise eigentlich weiter? Gut, du bist 30, dein Arbeitsleben hat noch ein paar Jährchen. Aber was sind so Perspektiven, wenn du über die Zukunft nachdenkst?
Ja, also ich arbeite sehr viel, sehr hart, weil ich ein gewisses Ziel habe. Ich möchte mit 50, 55 an dem Punkt ankommen, dass ich zumindest so weit finanziell frei bin, dass ich nur noch Skulpturen mache, zu denen ich auch wirklich Lust habe, die mich selber voranbringen und mich selber inspirieren. Das ist ein großes Ziel von mir und es ist auch nun mal so, dass wir auch viele junge Künstler haben in der Branche und das sehe ich mich selber wirklich das Ganze weiterzuentwickeln und die Branche weiterzubringen, die Kunst weiterzubringen, das Ganze noch mehr zu etablieren und gerade diesen jungen Menschen, die jetzt gerade starten und gerade ins Berufsleben ja auch zum Teil eintreten, da zu unterstützen und das Ganze voranzutreiben.
Da sehe ich dich als Mentor in 20 Jahren der Woodcarving-Szene in Deutschland, Norddeutschland. Das andere war, du willst dann nur noch Skulpturen machen, die dir selber etwas bedeuten, die dich weiterbringen. Sorry, die Frage kommt natürlich, was ist eine Skulptur, die dich selber weiterbringt?
Was ich noch nicht geschnitzt habe. Gerade wenn Kunden auf mich zukommen und sagen, oh, ich habe da so eine Idee, ich habe da so einen Traum, können wir das verwirklichen? Das sind Sachen, wo ich sage, ja, da steige ich ein, da bin ich voll dabei. Wurde jetzt vor kurzem, sollte ich einen Wikinger schnitzen, sitzend auf einer Bank, hatte aber kurz vorher einen Wikinger schon fertiggestellt. Und da habe ich zum Kunden gesagt, du, sei mir nicht böse, aber eigentlich habe ich da keine Lust zu. Und da sagte er, ja, gut, dann was machen wir denn da jetzt? Ich so, lass mich mal da mal drüber nachdenken. Und dann habe ich diese Skulptur, diese Wikinger-Idee zwar genommen, habe sie aber so verändert, dass ich wirklich sagen kann, da kann ich mich selber drin verwirklichen. Und dann wurde aus einem lebenden, großen, sitzenden Wikinger, wurde dann eigentlich ein toter Wikinger mit einem skelettierten Kopf und trotzdem aber Bart und Helm auf. Und um das Ganze so ein bisschen aufzuweichen, weil es ja sollte ja auch nicht gruselig oder düster wirken, haben wir dann ihm eine skelettierte Hand gegeben und die andere Hand war aber schon abgefallen.
Und die Hand, das ist ja auch überhaupt dann nicht gruselig.
Und die Hand hatte er in seiner skelettierten Hand. Und das löste so das Ganze so auf, dass es trotzdem, dass man so davor stand und man musste so schmunzeln, weil da sitzt nun mal so ein großer, schwerer Wikinger, der nun mal irgendwo tot ist und hat seine lebendige Hand in der Hand. Und das war ein tolles Projekt. Das hat richtig Spaß gemacht, da konnte ich mich selber drin verwirklichen und ich hatte ganz, ganz wenig Vorgaben. Und das ist natürlich immer toll, wenn man wirklich frei arbeiten kann.
Und wer weitere Skulpturen, die bereits entstanden sind, bei dir begucken möchte, sich für das interessiert, was du tust, der findet dich im Internet oder kann dich hier besuchen auf deinem Hof im Kreis Steinburg. Matze Widera steht für Woodcarving in Schleswig-Holstein. Herzlichen Dank für den Klönschnack.
Dankeschön, war toll.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.